Und das patriarchale System der Zweigeschlechtlichkeit verweist ja auf Unterdrückungsverhältnisse und an der Produktion von Ausschluss. Deswegen finde ich es spannend, inwiefern Alkohol vielleicht auch zum Erhalt hiervon beiträgt. Ne? Also weil ganz viel von, also Alkohol ist ja sehr stark idealisiert und dadurch ja auch sehr wirkmächtig, weil es ja quasi in allen gesellschaftlichen Bereichen mit einfließt. Und auch frühere soziologische Schriften zu Alkohol machen deutlich, dass Frauen in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, einen Vorteil aus Nüchternheit gezogen haben. Und ich frage mich, woran das liegt, also gesellschaftspolitisch. Und wie stark wirken vielleicht auch männliche Trinknormen, wenn es Personen, also die jetzt männlich markiert werden, versuchen aufzuhören und dann vielleicht gar kein Gehör finden sozusagen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute habe ich die ganz besondere Freude, Anna Kerstin Kraft von der Uni Basel bei mir im Podcast zu haben. Anna promoviert an der Philosophisch-Historischen Fakultät Department Gesellschaftswissenschaften im Fachbereich Geschlechterforschung. In ihrer Promotionsarbeit, also ihrer Doktorarbeit, befasst sie sich mit der Verhandlung und Konstitution von Geschlechterverhältnissen im Sobriety-Diskurs. Anna beschäftigt sich mit Fragen wie: Inwiefern hängt Nüchternheit mit Geschlechternormen zusammen? Ist vielleicht sogar ein Alkoholproblem, Anführungsstrichen, nun Ursache oder Effekt von Geschlechterungleichheit? Welche gesellschaftspolitische Dimension haben kursierende Vorstellungen von Sucht? Und nicht zuletzt, welche Rolle spielen Wissenschaften und Social Media, wenn es um die Konstruktion von Geschlecht in Bezug auf Alkohol und alkoholbezogene Nüchternheit geht? Und viele dieser Themen streifen wir auch heute im Podcast, und nicht nur streifen, tauchen zum Teil richtig tief rein. Sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr reichhaltig, und ich freue mich irrsinnig, diese tolle Folge mit euch teilen zu dürfen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anna, du bist seit 2023 wissenschaftliche Assistentin und Doktorandin im Fachbereich Geschlechterforschung am Department Gesellschaftswissenschaften der Universität Basel. Du forschst zum Thema alkoholbezogene Nüchternheit und Gender, und der derzeitige Arbeitstitel deiner Promotionsarbeit lautet Aufhören und Intervenieren, eine Geschlechteranalyse alkoholbezogener Nüchternheit. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Linda, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es losgeht, auch wenn ich natürlich super aufgeregt und nervös bin, aber das Vorgespräch hat mich auf jeden Fall schon abgeholt, deshalb danke schon mal dafür.
Ja, ich freue mich auch und total gerne. Ich fand unser Vorgespräch auch total, total super und anregend und freue mich auf das Gespräch heute. Welche wissenschaftliche Bedeutung hat für dich der Begriff der Nüchternheit und wie kam es dazu, dass du dich für dieses Thema entschieden hast?
Genau, also Nüchternheit hat für mich erstmal ganz viele Bedeutungen, die ich zum Teil noch gar nicht so gut greifen kann. Also in erster Linie ist es für mich ja zu einem Arbeitsbegriff geworden, um das Phänomen, das ich derzeit beobachte, also alkoholbezogene Nüchternheit im Geschlecht, wie du es gerade gesagt hast, zu benennen. Also ich beziehe mich dabei auf einige Interviews, die ich geführt habe, aber vor allem auf den Kontext Social Media, wo ich diesen Begriff, also der Nüchternheit oder auch sober, selbst aufgeschnappt habe vor ungefähr 4-5 Jahren. Genau, und ich bewege mich aktuell vor allem auf Instagram, aber nicht nur, weil Medien ja soziotechnisch miteinander verbunden sind. Also über Instagram werden ja vor allem Querverweise gemacht zu anderen Medieninhalten wie Bücher, Podcasts oder anderen Links. Und mich fasziniert einfach, wie in diesem medialen Kontext über Nüchternheit, Alkohol und das Aufhören gesprochen wird. Weil, also da kursiert ja nicht nur der Begriff Nüchternheit, sondern auch Abstinenz oder sober oder ohne Alkohol. Und diese Begriffe benutze ich persönlich auch, also vor allem, um anderen zu signalisieren, dass ich selber keinen Alkohol mehr trinke und das auch aus einer bestimmten Überzeugung heraus. Also kurz gesagt, weil ich mich auch, also für mich auch festgehalten habe, dass der Konsum von Alkohol gar nicht unbedingt das hält, was es verspricht und mich auch eher in missliche als in schöne Situationen bringt. Und gleichzeitig ist meine Nüchternheit jetzt auch ein spezifischer sozial- und kulturwissenschaftlicher beziehungsweise geschlechterforscherischer Zugang oder auch Standpunkt, aus dem heraus für mich deutlich wurde, wie präsent Alkohol ist und auch als fester Bestandteil von Kultur gerahmt wird. Und dadurch wird ja Nüchternheit quasi zu einer Art Normabweichung. Deshalb hat der Begriff für mich auch eine gesellschaftspolitische Dimension und verweist auf bestimmte Normen, die mit Alkohol verknüpft sind, und bricht diese. Also das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Nüchternheit nicht auch mit bestimmten Erwartungen und Idealen aufgeladen wird, aber daher steht Nüchternheit quasi für mich in einem großen Spannungsverhältnis. Damit setze ich mich auseinander.
Mhm. Ja, total spannend, danke. Welcher dieser Begriffe ist dir so am sympathischsten? Also du hast ja Trockenheit, Sober, Nüchternheit, Abstinenz genannt.
Also für mich ist der Begriff nüchtern gerade noch am spannendsten, weil er so vieldeutig ist. Und Sober scheint für mich noch eher der Begriff zu sein, der auf Social Media am meisten kursiert. Also weil der Diskurs ja eher auch aus dem Englischsprachen, weil der Diskurs ja eher von englischsprachigen Beiträgen auch angeregt wird und irgendwie fließt da auch so eine Art Hashtag-Logik mit ein. Mhm. Und mein Fokus liegt eher auf den deutschsprachigen Raum, auch wenn es mich persönlich selbst oft zu diesen englischsprachigen Medien zieht, auch aus biografischen Gründen. Und meine Monografie möchte ich dann auch später, also wenn ich soweit bin, dann zuerst auf Deutsch publizieren, eben wegen der gesellschaftspolitischen Dimension und auch der akademische Diskurs, den ich um mich herum beobachte, da ist nüchtern für mich noch so der offenere Analysebegriff im Vergleich zu Abstinenz beispielsweise oder auch Begriffe wie Straight Edge. Aber ich kann noch gar nicht so gut erläutern, woran das jetzt genau liegt. Mhm. Aber da bin ich dran.
Ja, man hat ja, danke, man hat ja manchmal auch einfach nur so, ohne es jetzt groß begründen zu können, ganz unwissenschaftlich eigentlich, irgendwie eine Vorliebe für manche Begriffe, eine Abneigung zu anderen. Für mich ist irgendwie sober oder auch nüchtern, aber ja, es bedeutet für mich so Klarheit. Also irgendwie so eine Form der Reduktion auf das Wesentliche, eine wohltuende Form, weiß nicht, des Minimalismus, wodurch so eine Art Umkehrung passiert, also die ganz, ganz viel Wertigkeit irgendwie dann wieder hervorbringt. Für mich ist es so ein aufgeräumter Begriff, der mir so viel Ruhe gibt, ganz persönlich und irgendwie so Klarheit trifft es ganz gut. Ja, total spannend. Allein darüber könnte man schon wahrscheinlich die ganze Arbeit schreiben, allein über diese Begriffszusammenhänge und so.
Ja.
Was genau reizt dich denn am Thema alkoholbezogener Nüchternheit im interdisziplinären Feld der Gender Studies?
Das ist ja eine große Frage. Also bei einer Promotion ist es natürlich schwer zu sagen, was mich da genau antreibt, also so viel vor allem in dieses Thema zu investieren. Also dazu gehören für mich auch biografische Erfahrungen und sicherlich auch Brüche, aber mich hat vor allem zu Beginn, also nachdem ich gemerkt habe, dass das für mich ein Promotionsthema werden könnte, beschäftigt, was für eine Ambivalenz es hindeutet in Bezug auf Alkohol, wenn die Entscheidung, kein Alkohol mehr zu trinken, so bewusst in den Vordergrund gerückt werden muss. Alkohol ist ja so stark aufgeladen mit Bedeutung. Also einerseits verweist es auf Spaß, Lockerheit, Rausch, Entspannung, Urlaub, Wochenende, der kleine Freitag, Heimat, Erwachsensein und ganz viele andere Dinge. Und andererseits gibt es lange schon auch Gesundheitsinstitutionen, die auf die Risiken von Alkoholkonsum hindeuten. Es wird extrem viel geforscht, es entstehen Krankheitsbilder, der Begriff Sucht entsteht und breitet sich auf unterschiedliche Phänomene aus. Und dabei werden als Maßnahmen Handlungsempfehlungen entwickelt, die ich deshalb als fragwürdig erachte, weil sie vor allem auf das Individuum gerichtet sind. Also es wird appelliert an einen Maß- und verantwortungsvollen Konsum. Das hat ja schon eine gewisse kulturhistorische Kontinuität und steht ja auch im Kontrast zu diesem Suchtverständnis, was so dominant ist, nachdem sich ja das ja eigentlich gar nicht kontrollieren lässt, also vom Individuum. Also vor allem nicht, wenn es so präsent und verfügbar ist, wie es aktuell ja noch der Fall ist. Und ich frage mich ja auch so ein bisschen, was geht hier eigentlich vor? Also das ist eine typische soziologische Fragestellung. Und ein zentraler Ausgangspunkt meiner Arbeit ist ja, dass die Begriffe, die im aktuellen Mediendiskurs um Nüchternheit kursieren, vor allem aus so psychologisch, medizinisch, naturwissenschaftlichen Zusammenhängen kommen. Und ich versuche, die kulturelle Praxisebene davon zu analysieren. Also mein Ziel ist es, die Bedeutungen von Geschlecht herauszuarbeiten, die implizit hergestellt werden, aber auch in diesem Diskurs oft ganz explizit und auch in anderen Forschungen ins Zentrum gerückt werden. Ich will verstehen, warum machen die das und auch welche Annahmen über Geschlecht die dabei voraussetzen oder produzieren. Und Eine zentrale Kritik der Geschlechterforschung, vor allem jetzt in queer-feministischer Perspektive, ist ja, dass die Kategorie Frau zum Beispiel unheimlich komplex ist, also eher als eine politische Kategorie auch zu verstehen ist. Und es hat auch etwas mit einer bestimmten Form von Wissenschaftskritik zu tun, die Geschlecht quasi als naturhaft gegeben voraussetzt und sich dabei fortwährend an einem binären System der Zweigeschlechtlichkeit orientiert. Also die davon ausgeht, dass es so etwas wie ein biologisches und ein soziales Geschlecht gibt und dass sich das so klar trennen lässt, obwohl es oft trotzdem irgendwie in eins gesetzt wird, weil ja dann doch häufig oder vorausgesetzt wird, dass es so etwas wie eine natürliche Essenz des Frau- oder des Mannseins gibt. Und das ist ja so die berühmte Sex-Gender-Kritik, die sich ja so gar nicht eigentlich hält. Und deshalb ist die Geschlechterforschung ja auch nicht mehr so als Frauenforschung gleichzusetzen. Und es gibt ja auch die Männer- und Männlichkeitenforschung. Also ich versuche da so ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen.
Genau, du hast jetzt gerade die auf die Naturwissenschaften, auf die Medizin, die Psychologie referiert. Könntest du nochmal aus deiner kulturwissenschaftlichen Perspektive deinen Zugang nochmal so präzisieren? Also was das genau zu bedeuten hat. Und man könnte ja auch entgegenhalten, dass die Medizin, also das ist ja auch aus dem feministischen Diskurs heraus, der Männerkörper eben nicht der Standard ist, sondern wir wollen ja auch Medizin für Frauen in gleicher Qualität zugänglich machen. Und das gibt einfach dort Unterschiede, die irgendwie rein körperlich sind. Wie geht das zusammen? Wie ist da dein Zugang? Und genau. Mhm.
Ja, also es ist relativ komplex und ich meine, ich arbeite mich da selber erst rein. Ich bewege mich jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren in der Geschlechterforschung. Ich habe ja vorher Soziologie in Darmstadt und Kulturwissenschaften in Leipzig studiert. Und mein Zugang ist ja erstmal ein qualitativer Zugang, auch in Fragen von Geschlecht. Und ich glaube, ich verstehe auf jeden Fall diese Kritik, die du gerade eben anmachst, also dass man ja diesem männlichen Standard etwas entgegensetzen muss. Also da gehe ich auch voll mit. Aber ich glaube, auch dieser männliche Standard oder dieser Körper, der quasi da im Fokus steht, ist ja auch auf eine Art und Weise konstruiert und entspricht ja quasi auch nicht irgendwie allen Körpern, die irgendwie als männlich identifiziert werden können. Aber genau, also ich beziehe mich ja vor allem auf einen wichtigen Ansatz aus der Wissenschaftsforschung der mit den Geschlechterforscherinnen Susanne Kessler und Wendy McKenna in Verbindung steht. Also da wird ja der Doing Gender mit dem Doing Science Ansatz verknüpft und es geht darum, dass sichtbar zu machen, dass es sowas wie eine hierarchisierte Geschlechterdifferenzannahme gibt zwischen Mann und Frau und zwar auch in der Reihenfolge in verschiedenen sozialkulturellen Diskursen wie der Biologie, der Medizin, der Psychologie, aber auch in der Ethnologie, also die Kulturwissenschaften machen davon ja nicht Halt und die darin eingeschrieben wurden. Und es geht darum, wirklich deutlich das zu machen, dass sobald eine dieser zwei Geschlechterkategorien, also Mann oder Frau, aufgemacht würden, dass alles vor dem Hintergrund dieser Kategorie, also quasi als so eine Art Filter, den wir aufsetzen, interpretiert und gedeutet wird. Und alles, was davon abweicht, wird irgendwie als abnormal oder krankhaft oder muss irgendwie nochmal besonders markiert werden. Und deshalb sitzt die Geschlechterungleichheit, so wie es diese Geschlechterforschung quasi herausgearbeitet wird, auch ganz tief in unseren Wahrnehmungsstrukturen. Also Carol Hageman-White spricht hier von einer Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit, von denen Naturwissenschaftlerinnen genau die vermeintlich neutral Geschlecht analysieren, ja auch nicht frei sind. Also ich als Geschlechterforscherin ja auch nicht. Deswegen muss ich ja immer sehr explizit auch versuchen zu machen, was meine ich eigentlich, wenn ich von Geschlecht auch als Konstrukt spreche. Genau, und deshalb geht es mit einer bestimmten Wissenschaftskritik einher, also wo es wirklich auch darum geht zu sagen, das muss ja eigentlich auch expliziter gemacht werden und es ist auch gar nicht so einfach. Und das meine ich, glaube ich, wenn ich sage, ich versuche diese kulturelle Praxisebene davon zu analysieren, weil im aktuellen Diskurs kommen ja häufig auch Forscherinnen zu Wort und machen diese Geschlechterbezüge mit auf und genau, und diese Geschlechterkategorien bieten ja immer sowas wie eine Art von Eindeutigkeit. Ich meine, wenn wir da noch ein bisschen tiefer hinschauen, dann merken wir ja auch, dass es häufig gar nicht so einfach ist.
Ja. Kannst du an dieser Stelle nochmal den Bezug zur Nüchternheit, also den Bogen zur Nüchternheit schlagen im Bezug der Medizin oder genau, damit es noch ein kleines bisschen handgreiflich
wird? Ja, also genau, ich merke ja auch, ich bin ja immer noch dabei, dass ich lerne, also wie kann ich das kommunizieren, auch nach außen, weil das für mich ja teilweise auch noch gar nicht so einfach ist, das in Worte zu fassen. Aber Alkohol und Nüchternheit sind ja quasi, ich sage jetzt mal, Bereiche, die sehr stark in diesen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen eher definiert oder beforscht werden. Und es gibt auch, ich sage jetzt mal, sozialwissenschaftliche Suchtforschung etwa. Genau, aber mein Eindruck bisher ist, dass, ich sage jetzt mal, diese kulturwissenschaftliche Perspektive zum Beispiel auf den Begriff Sucht und wie der funktioniert oder wie der vielleicht auch mit Machtverhältnisse verwoben ist, dass das häufig gar nicht so hinterfragt wird, sondern dass diese Begriffe auch, ich sage jetzt mal, in stärker sozial- und kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen auch als wahr angenommen werden. Und ich glaube, ich meine, ich gucke mir ja auch natürlich dann Studien an und gucke, wie blicken die auf Geschlecht, und ganz häufig entstehen Statistiken, wo Mann und Frau als Kategorie quasi befragt werden. Und das ist ja dann quasi erstmal eine Feststellung, die ja eigentlich auf ziemlich viel verweist. Und ich verstehe ja auch, dass die aus bestimmten Gründen motiviert sein kann. Und gleichzeitig wird da vielleicht irgendwie, wie ich es gerade eben schon auch versucht hatte, eine bestimmte Form von Komplexität reduziert. Genau, also weil eben Begriffe wie, also es gibt ja ganz viele Begriffe, die aus den Wissenschaften kommen und die ja dann für uns als im Alltag, also für mich ja auch, also deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich benutze den Begriff nüchtern für mich auch, ja auch zu einer Form von Selbsterklärung werden, also sich selbst dann quasi als krank zu deuten oder sich mit einem bestimmten Krankheitsbild zu identifizieren, ist ja auch ein kultureller Prozess, genau.
Ja, total. Und ich meine, ist es irgendwie gut, dann einfach, genau, dass diese Strukturen nicht zu streng sind oder dass es immer wieder Stellen gibt, wo sie auf jeden Fall aufbrechen, weil für manche funktioniert das vielleicht sehr gut, sich zum Beispiel Alkoholikerin zu nennen, weil das einfach wie, als ich brauche dieses Stigma sozusagen, oder ich brauche, das Stigma ist das falsche Wort, aber dieses Label für mich, weil es mich jeden Tag daran erinnert, dass ich irgendwie daran arbeiten muss oder daran denken muss, dass es irgendwie meine Aufmerksamkeit dazu schärft. Für andere ist es total einengend und überhaupt nicht sinnvoll, weil unsere Identität ja auch nicht nur all unsere Vergangenheit ist. Also wir verändern uns stetig oder ja, so wenn man in die, weiß nicht, Theaterwissenschaft, Performance, Kunst oder so, wenn da irgendwelche Texte heranzieht, Erika Fischer-Lichte fällt mir jetzt ein, die dann irgendwie Texte darüber schreibt, dass sich der Körper in jedem Moment neu hervorbringt, dass sich Identität in jedem, also erstmal von außen erzeugt wird, aber gleichzeitig auch durch meine Bewegung. Und Bewegung ist ja auch das, was ich tue, und das kann sich stetig verändern. Und ich kann auch darüber reflektieren und auch einen Schritt zur Seite und raustreten. Und gleichzeitig werde ich natürlich nie aus einer Gesellschaft heraustreten können, wenn ich mich in ihr befinde und so. Also es ist eben, man muss sich, glaube ich, auch damit anfreunden, dass viele Dinge gleichzeitig sind. Also dass es diese Gleichzeitigkeit und Ambivalenzen einfach gibt und lernen, die irgendwie auszuhalten. Aber ich finde es total spannend, wirklich, was du sagst. Was denkst du? Also, weil ich denke jetzt zum Beispiel an Männer, die vielleicht auch nochmal ein anderes Bild dadurch von sich haben, in Bezug auf Sucht, in Bezug auf die Perspektiven, die sie haben, irgendwie dort rauszutreten. Inwieweit kann das gefährlich sein, vielleicht auch?
Ja, also ich meine, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, das kann ich, glaube ich, aus meiner Perspektive wirklich schwer beurteilen. Also mir geht es ja erstmal darum, also die Frage auch nochmal ein bisschen zu öffnen. Also was haben diese Geschlechterkategorien vielleicht auch auf Einflüsse darauf, wie wir uns selbst deuten oder erklären? Wenn wir etwas als problematisch deuten oder irgendwie, also wenn wir die Frage stellen, so ob unser Alkoholkonsum irgendwie problematisch oder nicht, dann orientieren wir uns ja auch an, ja, Empfehlungen aus der Wissenschaft zum Beispiel. Und wenn die mir suggeriert, dass das, was ich tue, ja noch in einer gewissen Norm fällt, dann mache ich das ja auch weiter.
Musik. dieses Thema der Identität auch, dieses, was bedeutet es, ein Problem zu haben, ist es ja dann auch letztlich für einen selbst, ja, jetzt nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern wirklich nur für einen persönlich. Und wie definiert man das? Also man kann sich ja auch, und das ist meine Meinung, oder ja, wenn ich das so beobachte, ist es irgendwie meine Meinung, sagen, okay, ich konsumiere oder ich trinke halt und ich weiß, das ist nicht das Gesündeste der Welt, das ist nicht das Gesündeste, was man tun kann, aber ich habe mich aufrichtig damit abgefunden und ich habe keinen Willen daran zu arbeiten und mir geht's so, ich akzeptiere es. Ich habe aufrichtig kein Interesse, das zu ändern. Nicht aus einer Angst heraus, nicht aus einem irgendwie, sondern weil ich, das ist meine Lebensentscheidung. Ich mag das irgendwie auch nicht allen unterstellen, die möglicherweise in einer Abhängigkeit sind, dass sie, weiß ich nicht, total determiniert sind oder mehr determiniert sind als der Rest der Welt, ja. Innerhalb ihres Konsums, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es ist, genau, also ich meine einerseits, ich finde es halt gerade, also das ist ja, glaube ich, das, was mich beschäftigt an diesen ganzen, an dieser Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, warum dem ein Problem quasi vorausgesetzt werden muss.
Ja.
Also warum muss es quasi erst ja als problematisch gelten, um nach außen legitim sagen zu können, ich trinke keinen Alkohol.
Ja.
So. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie die Wirkmacht, die ich gerade versuche, ich sage jetzt irgendwie sowas wie Suchtdispositiv. Das heißt, ich verstehe, dass in diesem Begriff auch schon eine gewisse Macht quasi inne wohnt, Dinge als suchtig oder sich selbst vielleicht als suchtkrank zu deuten, um dann, also sich einzugestehen, so ist ja das Narrativ, dass man ein Problem hat und dann keinen Alkohol mehr zu trinken und dann das als so eine große Entscheidung zu rahmen, anstatt dass es einfach als normale Option akzeptiert wird, keinen Alkohol zu trinken. Also es gibt ja, ich meine, Gruppen, oder vielleicht ist Gruppen auch der falsche Wort, aber es gibt ja auch Menschen, die keinen Alkohol trinken und die das schon immer so tun, sozusagen.
Ja.
Aber bei Personen, und so habe ich das halt persönlich auch erlebt, von denen man das gewohnt ist, dass sie mittrinken, sozusagen. Wenn die da nicht mittrinken, dann entsteht ja irgendwie so eine Aushandlung und die interessiert mich. Mhm. Also genau, und das dann vorschnell, also das ist so die Erfahrung, die ich auch am Anfang bei mir selbst beobachtet habe, sehr schnell war dann halt einfach irgendeinen biografischen Grund herauszuholen und mich sehr schnell auch zu öffnen und zu sagen, genau, da ist irgendwas und deswegen, anstatt dass es einfach als Entscheidung akzeptiert wird, genau, oder dass es scheinbar irgendwie auch für Zuhörerinnen eine Erklärung braucht, ja, also warum ist es erklärungsbedürftig, keinen Alkohol zu trinken? Und warum ist diese Erklärung dann sozusagen mit Krankheitsbildern oder Krankheitsbezeichnungen verknüpft?
Genau. Ja, das ist total spannend. Gleichzeitig denke ich schon, dass es ja, und ich bin da total bei dir, zu 100%, es weicht halt von der Norm ab und das bringt die Erklärungsnot, das ist in den ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch. Und die medizinischen Begriffe, das hast du ja alles schon aufgemacht, genau. Gleichzeitig ist es ja schön, wenn der Begriff dekonstruiert oder zumindest sich erweitert. Also, dass wir Sucht weiterdenken, dass sich der Begriff irgendwie verändert. Und es ist ja schön, wenn Leute sich früher irgendwie damit beschäftigen. Und genau, also es ist ja erstmal auch gut, dass es in die Richtung geht, dass man vielleicht früher denkt, ach, vielleicht bin ich süchtig, weil man es ja vielleicht auch ist, das weiß ich jetzt nicht, ja. Und genau, es hat halt immer damit was zu tun, wie der Begriff dann auch semantisch so aufgeladen ist. Aber schön, wenn es eine Bewegung gibt in irgendwie eine Richtung, die mehr Bewusstsein dafür, Bewusstheit dafür schafft. Und auch Graubereiche mit abdeckt. Und das Ideal wäre natürlich, dass man sich gar nicht erklären muss, dass es erst gar kein Problem braucht, dass es diesen Struggle nicht braucht und dass ja, man einfach früher erkennt, dass es einem nicht gut tut. Ja, auch nicht in einem kleinen Ausmaß, also dem Körper zumindest nicht. Ja, alles andere kann ich nicht beurteilen. Ja, danke dafür. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du eine Forschung des Aufhören betreibst. Also ich finde das extrem spannend. Was verstehst du darunter?
Ja, genau. Also das ist für mich eine zentrale Perspektive. Also mit dem Aufhören versuche ich, verschiedene Ebenen dieses Themas prozesshaft zu verstehen. Also einerseits geht es ganz explizit um das Aufhören mit dem Alkoholkonsum und darum zu verstehen, wie dieser Prozess individuell als vergeschlechtlich gedeutet wird. Welche Referenzen werden da aufgemacht? Welche Vorstellungen von Geschlecht gehen damit einher? Meine Personen den Entschluss fassen, für eine Übergangszeit oder dauerhaft keinen Alkohol zu trinken, weil dieser Entschluss ist für viele Menschen ja aktuell noch etwas sehr Erklärungsbedürftiges und eigentlich nicht zu verstehen, wenn damit keine Referenz auf ein Alkoholproblem gemacht wird. Na, also darüber habe ich ja gerade eben versucht hinzudeuten. Also das ist ja an sich schon sehr spannend und wird medial auch verhandelt, also zum Beispiel bezogen auf den Begriff Alkoholikerin. Und damit halt auch zum Teil eine öffentliche Aushandlung gemacht. Also das ist ja jetzt eher mal das Naheliegende, also das Ringen um den eigenen Konsum und den stetigen Versuch, da eine Balance herzustellen, also um einen irgendwie als gesund geltenden kulturellen Maßstab zu entsprechen. Dieses Ringen wird ja offengelegt quasi und kommuniziert. Für mich wird ja damit eigentlich deutlich, dass diese individuelle Ebene ja sehr stark auch mit strukturellen Dimensionen verwoben ist und dass da ganz viele Dimensionen dranhängen, auch in der Art und Weise und die Art und Weise beeinflussen, wie das Thema aktuell in Talkshows, Podcasts, Literatur, am Stammtisch verhandelt wird. Und zwar also vergeschlechtlich. Also das Aufhören bezieht sich dann auch also darum, diese Aufrechterhaltung von einer bestimmten Geschlechterordnung quasi mitzubrechen in einer Art und Weise. Und das geschieht meines Erachtens über Geschlechternormen. Und ja, damit aufzuhören, das wäre sozusagen ein Ziel meiner Arbeit.
Zweigeschlechtlichkeit wird ja beinahe, also überall praktiziert. Welche besondere Problematik siehst du bei der Reproduktion im Kontext von Alkohol beziehungsweise Nüchternheit?
Genau, also es ist ja wirklich ein großes Thema und ich glaube, mir ist einfach wichtig, diese kulturelle Ebene von dieser Problematik aufzuzeigen, also um wirklich herauszufinden, welche Rolle Geschlechternormen spielen. Also etwa, wenn es darum geht, wen wie ein Alkoholproblem attestiert wird oder wer sich nun das Thema Nüchternheit aneignet. Und das patriarchale System der Zweigeschlechtlichkeit verweist ja auf Unterdrückungsverhältnisse und an der Produktion von Ausschluss. Deswegen finde ich es spannend, inwiefern Alkohol vielleicht auch zum Erhalt hiervon beiträgt. Ne? Also weil ganz viel von, also Alkohol ist ja sehr stark idealisiert und dadurch ja auch sehr wirkmächtig, weil es ja quasi in allen gesellschaftlichen Bereichen mit einfließt. Und auch frühere soziologische Schriften zu Alkohol machen deutlich, dass Frauen in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, einen Vorteil aus Nüchternheit gezogen haben. Und ich frage mich, woran das liegt, also gesellschaftspolitisch. Und wie stark wirken vielleicht auch männliche Trinknormen, wenn es Personen, also die als männlich markiert werden, versuchen aufzuhören und dann vielleicht gar kein Gehör finden sozusagen. Also welche Mechanismen verhindern vielleicht auch das Aufhören? Genau, da ist ja die Auseinandersetzung mit Stigma, wie es gerade viel passiert, nur der Anfang, glaube ich.
Mhm. Ja, um das ein bisschen runterzubrechen, ist es sozusagen so gemeint, dass ich als Mann, ich kann einfach schwerer aufhören, weil erstens kann ich nicht über meine Gefühle sprechen. Zweitens ist es irgendwie cool und stark zu trinken. Drittens kann ich viel betrunkener sein. Und das wird irgendwie noch irgendwie toleriert und ist weniger peinlich, als wenn eine Frau total betrunken ist. Die ist halt schnell mal hysterisch. Das sind jetzt ganz alte Schubladen, die ich da aufmache. Aber nur damit wir das uns ein bisschen besser vorstellen können, in welche Richtung das geht. Ist es das?
Ja, also im Ansatz eben schon, aber es ist halt, also ich will ja jetzt nicht sagen, dass alle Männer schaffen es nicht aufzuhören oder da irgendwie nochmal ein neues Narrativ in die Welt zu setzen, aber ich glaube, und das ist halt eher die Vermutung, dass Alkoholkonsum selbst, also männlich kodiert ist und das heißt dann auch, dass über Alkoholkonsum selbst ja Männlichkeit eigentlich auch hergestellt wird sozusagen, also um Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu suggerieren oder eben Genau, um irgendwie anzuzeigen, ja, ich schaffe das, ich bin körperlich stark. Also das ist ja auch quasi eine Orientierung an der Norm. Und ich glaube, und das ist etwas, was mich bei einem der Interviews, das ich geführt habe, dann auch innerlich so ein bisschen beschäftigt hat. Also dass mir eine Person davon berichtet hat, also die eher als männlich markiert wird, im eigenen Umfeld quasi sozusagen auch darüber gesprochen wurde, dass die Person gerne eigentlich aufhören wollte und dass das Umfeld sozusagen suggeriert hat, so, ja, nee, warum, du hast doch gar kein Problem. Also, dass da ja auch der Versuch ist quasi, oder und da wird ja quasi über Gefühle gesprochen, es ist ja nicht so, als würde es da nicht passieren, sondern es wird ja dann einfach gar nicht so als über Gefühle reden anerkannt. Also, das ist ja auch nochmal so diese Zweigeschlechterorientierung, also, dass wir davon ausgehen, dass Männer nicht dazu in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen, ist ja auch irgendwie ein Stereotyp. Also, das kann ich ja gar nicht beurteilen. Also, das finde ich auch viel zu stark ausgedrückt. Aber genau, also, dass es, ja, Geschlecht ja auch etwas ist, was von außen bestätigt wird, sozusagen. Also, wenn Alkohol trinken, so wie ich jetzt behaupte, quasi die männliche Norm ist, kann diese Person ja eigentlich gar kein Problem haben, weil das gehört ja quasi zu diesem Verhaltungsrepertoire, was wir von Männern erwarten, dazu.
Ja. Genau. Ja, doch, absolut. Oder auch einfach das, was man allgemein mit Alkoholismus assoziiert, eben dieses Endstadium. Ich habe dazu, fällt mir noch eine kleine Anekdote ein, die das vielleicht auch nochmal irgendwie trifft, weil ich habe früher, also wirklich Anfang Studium oder auch noch als Teenager so eigentlich, war ich immer total stolz drauf, dass ich Männer unter den Tisch trinken konnte. Das war so, es war was, worauf ich so stolz war. Also, boah, ich kann trinken wie ein Mann und noch mehr als ein Mann, also ein Übermann. Also noch bevor der ganze Diskurs über Feminismus und so mich überhaupt erreicht hat in irgendeiner Weise. Und ja, das finde ich auch im Nachgang total erschreckend und irgendwie so super traurig, dass man, also in alle Richtungen, ja, natürlich in Bezug einfach auf Alkohol und wie unsere Gesellschaft so tickt, gleichzeitig, wie ich annehmen konnte, dass Männlichkeit irgendwas mit Stärke zu tun hat, aber das ist halt das, was wir übernehmen eben auch durch Medien und durch unser Umfeld, was eben alles wechselseitig auf sich einwirkt, also eben die Gesellschaft auf die Medien und rückwirkend auch wieder zurück. Wenn wir jetzt mal bei Medien sind, wie wichtig sind denn deines Erachtens Vorbilder?
Genau, also ich glaube, ich würde gerne erst was dazu sagen, zu dem, was du gerade aufgemacht hast.
Voll gerne.
Ja, genau, also ich meine, es ist ja, ich glaube, ja, genau, darin zeigen sich, glaube ich, irgendwie bestimmte Trinknormen, an denen wir uns orientieren. Aber es gibt ja quasi auch, also auch im feministischen Diskurs, ja auch Stimmen, die sagen, also es wäre vielleicht auch wichtig, jetzt nicht die ganze Zeit Frauen quasi Nüchternheit nahezulegen. Und ich glaube, das sitzt halt schon irgendwie ziemlich tief in unseren Wahrnehmungsstrukturen, bei wem wir quasi Alkohol trinken oder mehr trinken quasi akzeptieren. Und es gibt ja, und da hatte ich, glaube ich, ein Buch, ein Heft quasi mitgebracht, das ich gerne kurz zeigen würde. Also eine Frau geht einen trinken allein. Da wird ja dieses Thema ja auch nochmal angegangen, also wie stigmatisiert oder wie schwer es eigentlich für Frauen ist, alleine nachts rauszugehen und wie, also wenig es akzeptiert wird, für Frauen öffentlich zu trinken. Das ist ja nochmal eine ganz andere feministische Position, die ja auch irgendwie ein bisschen im Kontrast steht zu diesen Nüchternheitsappellen, weil die ja häufig sehr stark doch an Frauen gerichtet wird. Und ich glaube, mir ist es halt einfach wichtig zu sagen, dass ich jetzt auch denke, weil genau, also diese Geschlechterordnung wirkt ja schon auch in die Art und Weise, wo wir hingehen oder also welche Plätze wir meiden, genau, ob wir wie auch Teil von Trinkkulturen sein können. Und ich glaube, für ganz viele Personen ist es ja auch wichtig, das auch anzueignen und zurückzuerobern. Genau, und deswegen will ich ja auch gar nicht irgendwie sagen, alle sollen jetzt aufhören zu trinken, weil das ist auch ein Narrativ, was, glaube ich, sehr schnell auch aufgemacht wird. Also plötzlich trinken alle kein Alkohol mehr, ist ja irgendwie so ein starkes Schlagwort, was dann von Medien quasi auch aufgemacht wird, wenn es um diesen Nüchternheitsdiskurs geht. Aber ich finde, daran sieht man halt vor allem, dass da auch mehr in Verhandlung ist, als nur, ob eine Person ein Alkoholproblem hat.
Wird es schon so medial groß gemacht? Plötzlich trinken alle keinen Alkohol?
2019 gab es einen Artikel von The New Yorker, wo auch ein bisschen über so diese Sober Curious Bewegung quasi gesprochen wurde. Und das Bild, was da als Header genutzt wurde, hat mich einfach total fasziniert, weil das war halt wirklich eine Truppe von, ich glaube, 4 oder 5 Männer. Also ich kann dir den Artikel gerne auch schicken, die dann auch so eine Beerpong haben und da wird dann Seltzerwasser quasi reingelegt. Also es ist schon, also alleine an diesem Bild, finde ich, kann man viel über Alkohol und Geschlechterverhältnisse analysieren oder aufmachen.
Wie wichtig sind deines Erachtens Vorbilder?
Also ich glaube, Vorbilder sind erstmal extrem wichtig, aber ich glaube, durch meine Analyse Perspektive wirkt der Begriff Vorbild ja auch etwas ein bisschen psychologischer oder erziehungswissenschaftlicher. Ich kann es nicht so richtig genau deuten, weil es immer die Frage ist, Vorbilderin für früher jetzt eigentlich genau. Genau, aber ich würde vielleicht eher also den Begriff Wegbereiterin hervorheben, also aus einem feministischen Zusammenhang herausgesprochen sind das dann Personen, die sich für bestimmte Dinge oder Rechte engagieren und dadurch anderen Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Also das sind ja großteils gar nicht auf Social Media und auch nicht sichtbar, aber die eben unterwegs sind und sich für bestimmte Zugangsmöglichkeiten hier stark machen. Und dann geht es ja auch gar nicht darum, dass irgendwie Einzelpersonen im Vordergrund stehen, an denen man sich orientiert und die dann vielleicht sogar irgendwie eine Art Kultstatus erlangen, sondern einfach zu verstehen, dass es eigentlich ein Thema ist, was ganz vielen Personen tangiert und dass es auch kein Thema ist, was irgendwie so im privaten Bereich einfach verhandelt werden sollte, sondern es geht ja schon auch, vor allem weil es ja um diese gesundheitspolitische Dimension geht, auch um die Frage zu, inwiefern wird das Problem eigentlich wahrgenommen oder behandelt oder weil ich meine Alkoholismus oder Personen, die alkoholkrank sind, das ist ja jetzt erstmal kein neues Phänomen. Damit einen Umgang zu finden, finde ich extrem wichtig. Und dann sieht man vielleicht auch, oder das ist ja eine Frage, die ich mich stelle, also die Personen, die aktuell in diesem Mediendiskurs um alkoholbezogene Nüchternheit sind, die entsprechen ja auch in bestimmte Geschlechternormen. Sie sind ja auch häufig jung, weiß sozusagen. Ja, auch sehr medienkompetent häufig. Also sie bedienen sich sehr bewusst quasi auch Medien und können das auch. Also das ist ja auch eine bestimmte Ressource, die man hat, kommen ja häufig auch aus akademischen Settings. Also das zeigt sich ja auch ganz viel, dass wer da gerade spricht, ja auch, also vielleicht mit bestimmten Privilegien sozusagen ausgestattet ist. Ich ja auch, ne? Also dadurch, dass ich jetzt zu diesem Thema forschen kann. Und gleichzeitig, glaube ich, sind die Probleme, die hier auch angesprochen werden, ja, welche, wo immer wieder Personen sozusagen eigentlich auch Hilferufe schon zeigen oder irgendwie schon ausgeschlossen werden aus Räumen oder für ihr Alkohol trinken ja vielleicht auch, nicht geschämt werden. So. Also deswegen finde ich Wegbereiterin ja schon auch sehr wichtig. Also Wegbereiterin, die sich vielleicht auch differenzierend mit diesem Thema auseinandersetzen. Und.
Ja, ich finde Wegbereiterin total schön Begriff und vielen, vielen Dank dafür. Mich erinnert so ein bisschen, also früher war es, also ich weiß nicht, Laura Malvi ist eine feministische Filmtheoretikerin und kennen wahrscheinlich viele den Male Gaze so ein bisschen über den Male Gaze gesprochen und also den männlichen Blick irgendwie im Kino, dass eben männliche Regisseure eben Regie geführt haben und da ging es ganz viel um die Objektivierung der Frau, also Kameraführung auf bestimmte Körperteile, pipapo, und die eben auch weiß ist, wo es auch von ihr, also was ja eigentlich eine gute Sache, aber auch wieder Kritik kam, weil eben auch eigentlich schwarze Frauen, die auch nochmal einfach Rassismus ausgesetzt sind und anderen Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, die im Kino zu der Zeit unterrepräsentiert waren. Wo es dann aber doch wieder wichtig ist, dass man irgendeine Form von Stellvertretung sieht, denke ich. Ja, und das schließt jetzt, das soll jetzt nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Also das soll jetzt nicht heißen, ich bin mit nichts, was du sagst, einverstanden, sondern ich denke schon, dass das wichtig ist, trotzdem, dass gewisse Personengruppen eben auch repräsentiert sind, ist es total wichtig, ganz viele unterschiedliche Perspektiven eben sichtbar zu machen, weil man sich dann doch identifiziert. Das heißt nicht, dass ich eins zu eins nur mich mit einer Person mitfühlen kann, die genau gleich ist wie ich, die genau dasselbe Leben hat. Nein, das nicht. Aber trotzdem hilft es dabei, Brücken zu schlagen. Und genau, und da treffen vielleicht manche Personen eher auf einen Mainstream als andere. Ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Keine Ahnung. Aber ja, genau. Ich wollte das irgendwie nur loswerden, weil ich nicht ganz nebensächlich finde, wer gezeigt wird und wer was zeigt. Also das ist ja dasselbe, was du sagst. Du sagst ja auch, das ist extrem wichtig und du betrachtest ja diese ganzen Sachen auch total, total kritisch.
Ja, eben. Also ich meine, wenn wir so ins Gespräch kommen, merken wir halt einfach, wie komplex das Thema ist und wie schwer das ist quasi eigentlich, das so runterzubrechen. Weil ich meine, das, was ich oder wofür ich mich ja einsetze, auch mit dieser queer-feministischen Perspektive, ist ja schon auch intersektionale Dimensionen auch zu betrachten. Und ich glaube, das, was mit dem einhergeht, was du gerade auch sagst, in Bezug auf den Male Gaze, was ja auch nicht unbedingt nur an Männern haftet, ne? Also, sondern es ist ja eine Orientierung an bestimmten Stereotypen, die kulturell einfach sehr stark geworden sind auch. Und die aufzubrechen, wäre ja eigentlich das Ziel sozusagen. Genau, aber ich glaube, das, was ich gerade versucht habe, eigentlich auch nochmal sichtbar zu machen, ist, ich glaube, dass ja auf Social Media oder dass Social Media ja auch nach einer bestimmten Logik funktioniert. Und dass da auch bestimmter Geschlechterbias sozusagen auch drinsteckt, ne, technisch. Also ich sehe ja auf Social Media in meinem Feed ja auch nur die Inhalte, die mir gezeigt werden, gehe aber davon aus, dass ich mit diesem Thema quasi selbst in Kontakt gekommen bin, weil ich vielleicht in einer bestimmten Region lebe und bestimmte andere Daten über mein Geschlecht quasi im Netz gelassen habe und bekomme das dann angezeigt sozusagen. Das heißt, ich gehe ja schon auch ein Stück weit davon aus, dass Medien also nicht nur in der Macherinnenperspektive vergeschlechtlicht sind, sondern auch in der Art und Weise, wie diese Technik gestaltet ist und dass die sich auch an bestimmten Geschlechternormen orientiert. Das heißt, es beeinflusst, welche Inhalte mir angezeigt werden. Genau.
Und ja, total. Instagram ist totales ja. Echo. Also der Algorithmus ist, du schaust einmal Hundevideos und zack. Also du kriegst halt permanent alles wieder zurückgeworfen, was irgendwie du ein paar Mal angeschaut hast und bist dann voll in deiner Bubble. Und es ist dann total, total schwer, da einen breiteren Blick irgendwie zu kriegen für irgendeine Form von Realität. Also genau, ja.
Ja, und es ist halt vor allem aus einer Nutzungsperspektive gar nicht unbedingt ja so richtig nachvollziehbar, nach welcher Logik das eigentlich funktioniert. Ja. Und deswegen ist es ja, genau, weil ich glaube, wir sprechen ja gleich auch nochmal über Medien, aber es ist irgendwie wichtig für mich vorher zu betonen, es liegt ja jetzt quasi nicht nur an uns als Medienschaffende oder als Wissenschaftlerin, sondern teilweise geht es ja auch darum, quasi auch zu verstehen, ja, wie diese technischen oder diese Medien, die wir benutzen, auch designt worden sind, um zu verstehen, wie die quasi auch Einfluss auf den Diskurs, wie der aktuell ist, nehmen. Also das ist auch noch recht komplex, da arbeite ich mich gerade auch nämlich auch ein, aber ja, deswegen glaube ich oder deswegen meinte ich ja auch, dass der Begriff Sober ja vielleicht auch nach einer bestimmten Hashtag-Logik funktioniert, ne? Also, weil es ist ja schon so, dass ich ein Stück weit mit beeinflussen kann, was mir angezeigt wird und dass sowas wie Medienkompetenz auch wichtig ist, aber
Ja. Gleichzeitig, ich muss es einfach nur nochmal sagen, für mich war es einfach so wichtig, da gewisse Personen zu sehen, die nicht dem stereotypischen Bild entsprechen und die eine ähnliche Geschichte haben, also wo ich einfach so arge Parallelen zu mir sehe und es ist dieser Crash so, what? Also du siehst ja gar nicht so aus. Also ich, weißt du, ich kann das auch. Oder ich bin auch wie du. Ja, und genau. Also da brauchst du einfach so viel Diversität wie möglich, schätze ich, oder? Wie siehst du das? Also so viel Bühne für alle wie möglich, oder?
Ja, also ich meine, das, was du gerade beschreibst, das ist ja, davon bin ich ja auch nicht frei. Ne? Also für mich hat dieser Diskurs auch auf eine Art und Weise angesprochen. Ich glaube, mir ist es dann einfach nochmal wichtig, nochmal dann auch zur Frage zu stellen, warum grenze ich mich denn von bestimmten Stereotypen ab? Also was habe ich da vielleicht auch einfach an Kategorien quasi verinnerlicht, dass ich mich eher damit identifiziere und davon abgrenze? Mhm. Genau, und mir ist es halt einfach wichtig, jetzt quasi an dem Punkt, wo wir gerade stehen, auch zu sagen, es geht ja um mehr als nur uns selbst quasi. Also, und es geht ja nicht nur um die eigene Vergangenheitsbewältigung sozusagen, sondern wir erkennen daran, mit wem wir uns identifizieren, auch wer vielleicht eher schon zu ausgeschlossen ist. Also bei Identität, also betrachte ich ja auch eher aus so einer soziologischeren Perspektive und da hat es dann immer auch was damit zu tun, wozu fühlt man sich zugehörig und wovon grenzt man sich auch ab. Und das ist ja auch durch bestimmte, Geschlechternormen zum Beispiel geprägt, weil für mich sind natürlich Personen unterschiedlicher Repräsentation wichtig, um zu lernen und mich weiterzubilden. Im ersten Moment orientiere ich mich vielleicht auch an bestimmte Personen mehr, aber das zu merken, finde ich auch wichtig, weil es ist ja auch trotzdem auch wichtig, dass wir quasi auch nicht nur uns an Personen orientieren, mit denen wir uns identifizieren, sondern
Absolut, also ich finde das total schön, was du sagst und extrem wichtig, was du sagst und auch das Thema das Wort gefällt mir auch überhaupt nicht, Identifikation. Ich weiß aber auch gerade kein besseres. Ich meine einfach, also mir geht so ganz persönlich, wenn ich Geschichten höre, wie Menschen nüchtern geworden sind. Sie können noch so unterschiedlich zu mir sein, irgendwie eine 70-jährige Frau, ein Mann, der irgendwie auch vielleicht in den USA wohnt und ein komplett anderes Leben führt. Ich finde immer Parallelen zu mir und meinem Leben, dass diese Gleichzeitigkeit besteht ja auch. Und ich weiß nicht, mit was das zu tun hat, aber vielleicht ist es einfach eine Form der Offenheit oder so, dass wir auch nicht dieselbe Geschichte unbedingt teilen müssen, um vielleicht auch anknüpfen zu können an strukturelle Missstände, die ja alle betreffen. Und die äußern sich unterschiedlich, aber sie betreffen uns alle, wenn wir stecken in diesen Strukturen und vielleicht ist es die Parallele, die wir dann fühlen. Ich kann das irgendwie, die Emotionen zumindest irgendwie verstehen oder den Mechanismus, vielleicht eben nicht die Emotion, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht den Mechanismus dahinter, ja.
Ja, und ich meine, ich glaube, deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass das Thema nicht nur so als ein Frauenthema verhandelt wird, meines Erachtens. Also klar kann eine Identifikation am Anfang wichtig sein, um zu merken, okay, mit diesem Thema werde ich auch adressiert. Und gleichzeitig ist es ja wichtig aufzuzeigen, dass es ja jetzt nicht nur etwas mit meinen Geschlechtskategorien zu tun hat. Also ich will ja auch nicht, und ich glaube, das möchtest du auch nicht, auf bestimmte Geschlechternormen reduziert werden. Eben genau das versuche ich halt zu machen, weil eben nach diesen, also das ist ja quasi nochmal dieser Umschlagpunkt zu dem, mit dem, dass es sehr tief in unseren Wahrnehmungsstrukturen liegt. Das heißt es ja auch, dass es auch etwas mit unseren Emotionen und unserem Körper zu tun hat. Also und auch zu verstehen, dass das auch nicht irgendwie auf einem rein biologischen Prozess reduziert werden kann, sondern sehr stark, also was mit soziokulturellen Einflüssen auch zu tun hat, wem wir Gehör geben und wen nicht. Genau, und ja.
Ja, danke dafür und total wichtig, weil dann kümmern sich wieder nur die Frauen darum, um die Pflege sozusagen, ja, die emotionale Pflege und das Wohlbefinden und das ist irgendwie auch eine Form der Care-Arbeit, oder, für die Gesellschaft. Ja, das sehe ich total so plus und das ist nun mal rein statistisch so, verhalten sich Männer aggressiver, wenn sie trinken, als Frauen. Weil in so viel häuslicher Gewalt ist irgendwie Alkohol auch mit einbezogen. Und das hat vielleicht gar nicht unbedingt was mit dem Alkohol zu tun, sondern mit patriarchalen Strukturen und all dem, was auch nochmal ein ganz anderes, mega komplexes Thema ist. Nichtsdestotrotz, es ist einfach gut, nicht nur, dass sich wieder einmal Frauen, nur Frauen in die Verantwortung nehmen.
Ja, Ja, also ich glaube, das ist, also genau, das ist ja eben das, was mich auch interessiert und wo ich irgendwie ja auch noch dabei bin, Worte zu suchen. Also, weil ja auch Männlichkeit mit Aggressivität zum Beispiel in Verbindung zu bringen und dann davon auszugehen, dass das aus einer bestimmten biologischen, körperlichen Essenz stammt und verkennt, dass wir gleichzeitig eben patriarchalen Strukturen leben, wo es vielleicht auch gar nicht sanktioniert wird, wenn dieses Verhalten gezeigt wird oder weil es auch erwartet wird oder weil es genau auch um eine bestimmte Form von Männlichkeit zu demonstrieren passiert und gar nicht unbedingt etwas ist, was außerhalb von der eigenen Kontrolle liegt, weil ja eben so funktionieren Geschlechternormen ja auch. Also, dass manche lernen, sich stärker zurückzunehmen und andere lernen, sich bestimmte Raum erobern zu dürfen und ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen zu dürfen. Und ich finde aber auch an der Art und Weise, also so war zumindest meine Erfahrung, ich meine, klar hatte ich in meiner Alkoholgeschichte auch unterschiedliche Erfahrungen, kann es jetzt nicht an allem festmachen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich betrunken gar keine Entscheidung mehr getroffen habe. So, und ich glaube, das ist ja etwas, und da, das wird nochmal verhandelt, also anders verhandelt, oder ich glaube, die Frage muss man auch nochmal anders irgendwie nachgehen, also um zu verstehen, also passiert das jetzt wirklich aus einem Effekt heraus oder wird es auch auf eine bestimmte Art und Weise legitimiert, dass sich Personen auf eine Art und Weise verhalten, ohne Konsequenzen zu befürchten, weil
Und zu wem sie sich verhalten. Ja. Also ein Mann, der schlägt, ich sag's jetzt einfach mal so, schlägt er seinen Chef oder schlägt er seine Frau? Also in welchem Kontext hat er sich im Griff und wo nicht?
Ja.
Ja. Ich habe eine Frage, die springt jetzt so ein bisschen aus der Reihe, aber irgendwie interessiert mich das, weil ich sehe mich immer so im Dilemma, wenn wir über über das Undoing Gender sprechen, wenn wir darüber sprechen, die Zweigeschlechtlichkeit dekonstruieren zu wollen. Wie spreche ich Missstände an, die auf bestimmte Personengruppen aber zutreffen, dass Frauen von mehr Diskriminierung, von mehr Gewalt, von mehr sexuellen Übergriffen betroffen sind als Männer? In dem Rahmen, in dem wir gerade sprechen, tue mir ein bisschen schwer, weil ich weißt du, was ich meine? Ja, kannst du irgendwie vielleicht einfach, wie gehst du damit um? Weil es ist schon eine Diskrepanz irgendwie.
Es ist eine Diskrepanz und ich glaube nicht, dass ich das so super leicht beantworten kann, weil ich meine, einerseits sind ja, ich sage jetzt mal, statistische Daten auch wichtig, um bestimmte Missstände aufzuzeigen und auch quasi eben zu zeigen, okay, hier, also sind Männer überproportional von Suizid zum Beispiel irgendwie betroffen. Das ist schon wichtig, finde ich, um sich zu sensibilisieren, wie das vielleicht wirkt. Aber ich glaube, es ist ja nochmal eine andere Frage, wenn ich mich auf Geschlechternormen beziehe, als das jetzt mit Geschlecht gleichzusetzen. Weil Geschlechternormen ist ja auch etwas, was wir auch, sag jetzt mal, unabhängig von dem, wie unser Körper befasst ist, verinnerlichen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass nur eine Person, also dass man irgendwie so eine klare Trennung zwischen Opfer und Täter immer machen kann, weil ich meine, auch ich habe ja misogyne Strukturen verinnerlicht und verinnerlicht irgendwie bestimmte Personen ernster zu nehmen und andere Personen eher als vielleicht Konkurrentinnen wahrzunehmen und auch ich übe Gewalt aus. Deswegen kann ich trotzdem, also ich kann ja gleichzeitig betroffen sein von etwas und es auch reproduzieren. Also ich glaube, das ist mir wichtig irgendwie zu sagen. Deswegen ist es ja auch wichtig zu betonen, dass keine Person also davon befreit ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es darum geht, irgendwie Grenzen von anderen auch wirklich zu respektieren. Und ich glaube, das ist verändert sich ja auch und sind da vielleicht irgendwie bestimmte Männlichkeitsnormen sehr dominant, wenn es darum geht, Gewalt auszuüben oder das auch als eine Form der Geschlechterdemonstration quasi zu verstehen. Gleichzeitig gibt es ja Personen, die sich als männlich identifizieren, die sehr zurückhaltend sind. Also man sieht ja auch trotzdem, dass diese Geschlechterbilder ja auch in sich ja schon ambivalent sind. Genau. Und da, also da bin ich quasi wieder an dem Punkt. Also ja, einerseits ist es auf jeden Fall wichtig, über diese Probleme zu sprechen und über die zu reden. Aber sie quasi als Mann-Frau-Problem nur festzuhalten, da bleibt man ja immer noch in dieser binären Geschlechterordnung. Patriarchat oder patriarchale Gewalt funktioniert ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Also es geht ja darum, diese bestimmten Geschlechternormen zu entsprechen, und was diesen Geschlechternormen nicht entspricht, wird sozusagen bestraft. Das heißt, wenn ich quasi aus meinen Verhaltenserwartungen raustrete, dann stößt es erstmal auf Irritationen. Ob ich dadurch jetzt irgendwie physische Gewalt erlebe oder irgendwie Gaslighting oder sonst etwas. Also da gibt's ja, also Gewalt ist ja ein sehr breiter Begriff auch. Genau, aber das können ja genauso auch Personen, die einer bestimmten männlichen Norm nicht entsprechen, ja auch passieren. Und ich glaube, es ist ja wichtig, für das alles sensibel zu sein, weil also diese Geschlechterordnung kann man ja eben nur aufbrechen, wenn wir alle irgendwie anerkennen, dass es da ein Problem gibt sozusagen, ohne jetzt, sag jetzt mal zu sagen, das Problem liegt jetzt unbedingt an dir, weil ich dich als männlich lese und du setzt dich nicht damit auseinander. Also weil ich sehe ja erstmal jemanden nicht an, ob sich jemand schon mit dem Problem nicht auch schon lange auseinandersetzt, sondern
Ja, das sowieso, absolut. Und das Patriarchat schadet halt allen.
Ja, nicht alle gleichermaßen, ist ja das, aber sag, ja.
Nicht alle gleichermaßen, nein, aber natürlich schadet es auch. Also dann wieder rückwirkend, wenn einer bestimmten Personengruppe suggeriert wird, sie darf sich nicht mit ihren Emotionen auseinandersetzen und weich sein und so. Das ist, daher rührt ja der ganze Scheiß irgendwie auch.
Ja, also vielleicht nur eine Kleinigkeit noch als Anhang dazu. Also ich meine, diese Zweigeschlechtlichkeit, die folgt ja aus einer, also wir sagen in der Geschlechtertheorie, dass sich da so eine Trennung erfolgt, ne? Also das eine ist emotional, das andere rational. Also dass quasi auch die Art und Weise, wie wir Dinge klassifizieren, auch auf eine Art und Weise vergeschlechtlicht sind und auch, dass auch diese Klassifizierungen vergeschlechtlicht sind. Genau. Und ja, da finde ich es einfach wichtig, also dass Gewalt vielleicht schon etwas mit einer männlichen Norm zu tun hat, aber ja auch differenziert betrachtet werden muss und jetzt nicht nur als ein, die Männer üben das aus sozusagen. Genau, weil ja, es liegt ja immer noch auch in der ganzen Gesellschaft und Kultur, die dieses Verhalten die ganze Zeit akzeptiert und legitimiert. Ja, und
ich finde aber es schwierig, wenn das Narrativ aufgemacht wird, dass eine Frau, die sich schlagen lässt, Schuld hat.
Nein. Also das meinte ich jetzt auch gar nicht. Also das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen.
Nein. Nur damit wir das klarstellen. Das kann so interpretiert werden.
Ja.
Ja, weil auch natürlich jeder ist ja frei zu gehen. Aber so ist es halt nicht. Mhm. Weil wir bestimmte Dinge internalisiert haben, was wir machen können, wie selbstständig wir sein können, wie viel wir auch vielleicht verdienen, wie, wenn ich total finanziell abhängig bin, weil ich die Kids zu Hause habe und irgendwie gar nicht arbeiten gehen kann oder ich weiß es nicht. Mhm. Es ist einfach, es wird einem strukturell schwerer gemacht, die Sachen zu packen und einfach mein eigenes Auto zu fahren, zu steigen und wegzufahren und mir ein neues Leben aufzubauen, ganz unabhängig. Also da sind so viele auch teilweise ökonomische Faktoren, die uns irgendwie daran hindern. Und genau, also so easy ist das nicht. Ich mag es nur einbringen, nicht, dass das irgendwie in einen falschen Schlund gerät. Vielleicht magst du noch mal ausführen.
Ja, also ich meine, es ist ja wirklich auch ein großes Thema. Und ich glaube, mit Gewalt kenne ich mich auch noch gar nicht so gut aus, dass ich das wirklich so gut erklären kann. Aber ich will da ja schon auf jeden Fall hin. Genau, ich glaube, was ich auch für sagen will, also das nicht als Frau-Thema zu rahmen, bedeutet ja auch zu verstehen, dass Frauen auch sehr unterschiedlich positioniert sein können, auch sehr unterschiedlich Zugang zu Hilfestrukturen haben, auch sehr unterschiedlich quasi sozusagen ein Hilfesystem auch haben. Genau, und dass es jetzt quasi nicht die Frauen im Allgemeinen betrifft, sondern ja, also das ist ja ein schleichender Prozess und also ein schleichender Prozess oder auch ein Prozess, der jetzt nicht nur irgendwie so einseitig betrachtet werden kann. Und gleichzeitig, klar, ist es auf jeden Fall so, dass wenn irgendjemand Gewalt erfährt, dass da eigentlich auch gar keine Rechtfertigung kommen sollte. warum das passiert, weil auch da, also ist es ja auch so, bei sexualisierter Gewalt zumindest, dass wir gelernt haben, also darüber hat Franziska Sachs geschrieben, wir ja auch eher sozusagen Empathie mit Täter zeigen als mit den Betroffenen von Gewalt. Und das ja auch quasi Teil von der patriarchalen Logik ist. Also dass wir viel eher sozusagen in den Modus kommen, ah, okay, gut, dann hatte der irgendwie eine schwierige Kindheit. Und vielleicht zeigt sich das quasi auch bei diesem Alkoholthema. Also ah, er trinkt, weil der kommt ja aus schwierigen Verhältnissen. Und da wird's halt dann irgendwie spannend, ne, zu fragen, ist es auch irgendwie, also ist da auch eine bestimmte Geschlechterungleichheit in dieser Wahrnehmungsstruktur drin? Bei einer alleinerziehenden Mutter, das ist jetzt auch vielleicht ein Stereotyp, wird es dann vielleicht irgendwie eher auf das Wesen sozusagen bezogen, genau, und gar nicht irgendwie entschuldigt, sondern eher noch weiter sanktioniert. Also das ist genau.
Ja. Dazu fällt mir gerade so die Mommy Wine Culture ein. Also ich weiß nicht, ob dir das irgendwie mal untergekommen ist, aber einfach die weintrinkende Mama, die eben diesen ganzen Stress hat. Also wir wissen, Frauen haben unglaublich viel Stress und das ist ja auch ein ganz großes Narrativ, was ja auch stimmt. Es ist ja auch einfach so und es ist nicht fair. Und ganz, ganz, ganz viel unbezahlte Arbeit hängt an Frauen, das ist so. Die ja irgendwie durch Wein ist dann, das ist die Lösung und das ist der Glamour, der dann sich über den Alltag irgendwie so drüber streut. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt was mit dem Thema zu tun hat und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo
ja,
wir sind.
Ja, ich finde, es hat auch viel mit dem Thema zu tun, weil auch da werden ja bestimmte Geschlechterideale mit Alkoholkonsum verknüpft. Und auch, also über Social Media kursieren ja dann auch bestimmte Bilder über Alkoholkonsum. Und eben, also wenn Alkohol quasi sozusagen als Funktionsmittel dann dient, um bestimmte Belastungen zu bewältigen, die eigentlich aus diesen Strukturen resultieren, dann finde ich, wird das total schnell, total ambivalent. Und genau, also weil ich meine, mir in meinem Feedback natürlich auch von Freundinnen von mir, die Kinder haben, auch Bilder mit Alkohol und das Anstoßen gezeigt. Und das repräsentiert jetzt auch so diesen, ich suche jetzt einen Entspannungsmoment sozusagen. Aber genau, also ich finde, es viel zeigt eigentlich eher auch nochmal an, was wir Alkohol eigentlich alles an Bedeutung zuschreiben und Idealen quasi und wie wir Freizeit verstehen und Entspannung verstehen.
Welchen medialen Umgang wünschst du dir in Bezug auf alkoholbezogene Nüchternheit?
Ja, ich glaube, ein Teil davon habe ich schon gesagt. Also wichtig ist für mich erstmal zu verstehen, wie Social Media zum Beispiel funktioniert, weil ich glaube, der Umgang hängt jetzt nicht nur an den Medienschaffenden. Die Logik, nach denen uns als Nutzerinnen Inhalte angezeigt werden, ist ja intransparent. Auch wie Algorithmen funktionieren, ist uneinsichtig. Daher kann ich natürlich nicht sagen, ob es nicht auch daran liegt, welche Spuren wir im Netz hinterlassen, die dann bestimmt, ob uns ein bestimmter Inhalt angezeigt wird. Und da ist ziemlich sicher auch ein großes Zweigeschlechter-Bias einfach einprogrammiert. Von daher will ich das noch etwas besser verstehen, bevor ich dazu, glaube ich, auch wirklich eine gute Aussage treffen kann. Also es gibt ja einen Strang der Geschlechterforschung, der sich stark mit dem Verhältnis von Technik und Geschlecht beschäftigt. Und das interessiert mich gerade. Also die davon ausgeht, dass wir Technik eigentlich auch nicht ohne Geschlechternormen verstehen können und umgekehrt. Das ist ein ziemlich großer Theoriediskurs. Und deshalb kann ich, glaube ich, an der Stelle auch gar keine so richtigen Verhaltensempfehlungen geben. Mir ist es halt eben wichtiger, also darüber zu reflektieren, wie wirkmächtig diese Geschlechterkategorien sind und dass wir versuchen, diese Kategorien nicht irgendwie ja schon am Anfang zu setzen oder etwas so vorschnell zu deuten.
Das finde ich sehr schön. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Abschlusswort. Dinge vorschnell deuten oder nicht vorschnell deuten. Also sich vielleicht auch mal die Zeit nehmen, für sich zu reflektieren und ein bisschen die Scheuklappen aufzumachen und vielleicht versuchen, und ich weiß, also mir fällt das auch auch schwer. Also gerade in Bezug auf dieses Thema, auf Bezug auf Diskriminierung, die richtigen Worte zu finden und so. Und ich merke, dass ich da schnell in sehr einfache Denke irgendwie zurückfall, auch aus einer Wut heraus und so. Und irgendwie, um Klarheit irgendwie zu finden und dann, ich weiß auch nicht. Also genau, aber da fällt echt hin und wieder, und das bedeutet nicht, dass man nicht wütend sein darf auf Menschen. Ja, das bedeutet nicht, dass man nicht sich kritisch und laut äußern darf, sondern genau einfach diese Gleichzeitigkeit vielleicht zu ertragen, auch Dinge in ihrer Komplexität mal wirklich auseinanderzunehmen und auch andere Wege irgendwie zu akzeptieren. Ja, und irgendwie nicht vorzugeben, das ist der einzige Weg. Und so muss es irgendwie geschehen. Und ich schließe mich da natürlich ein, weil ich in meinem Podcast natürlich, also ich muss mich da selbst kritisch hinterfragen, weil ich natürlich ganz viel davon spreche, wie gut es ist, nüchtern zu sein und ja eigentlich in die Richtung aktiv pushe. Und sag hier, wenn du, aber weil ich irgendwie davon ausgehe, dass Menschen, die den Podcast hören, sich damit beschäftigen wollen und einfach weil, ja, ich, das für mich einfach so ein schönes Gefühl ist und es ist so ganz, ganz simpel, aber ich möchte natürlich irgendwie, dass es allen anderen auch so geht, aber ich glaube, das ist ein Fehler, weil natürlich soll es nicht allen anderen so gehen wie mir, das ist eher gar nicht möglich, weil jeder anders fühlt und denkt und genau, und hoffe, dass ich da genug Offenheit auch und also irgendwie mitbringe oder dass die Schienen dann nicht zu eng sind oder ich weiß nicht, wie gesagt, es gibt so ein Sprichwort. Ich weiß nicht. Also ich mag kein Korsett irgendwie in meinen Folgen tragen. Also ich bin gerade so, ich muss mich da ein bisschen auch noch kritisch irgendwie hinterleuchten. Ich habe da gerade so ein kleines Fragezeichen auch bei mir irgendwie im Kopf, aber hoffe, dass es, ja, ich hoffe, ich bin gerade nur am Hoffen, ja.
Ja. Ja, also ich meine, das geht mir in meiner Forschungsarbeit genauso. Also ich glaube, deswegen gibt es sehr starke Parallelen zwischen dem, was du machst und dem, was ich mache. Also die Bedeutungen von Alkohol und wie das auf uns wirkt, zu hinterfragen, finde ich, ist wichtig. Also, und ich finde es auch wichtig, dass da ein Diskurs entsteht. Und ich meine, es liegt mir da fern, irgendwie zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Genau, und ich meine, ja, das ist, ich glaube, deswegen genieße ich es auch einfach, ich sage jetzt mal, zu einem Thema zu forschen, womit ich ja selber auch sehr stark verbunden bin und wo ich ja genau auch diese Erkundung brauche und auch Orientierung suche, an welchen Normen orientiere ich mich und genau, das darf ja auch so sein und das ist ja, genau.
Ja. Ja, total schön und vielleicht auch noch ein Appell an ZuhörerInnen, dass man sich nicht schlecht fühlen braucht, wenn das ein oder andere für einen irgendwie nicht funktioniert. Ja, noch dazu für meinen persönlichen Podcast jetzt insbesondere, weil ich keine psychologische Ausbildung habe oder aus einem Wissenschaftsfeld komme, was sich jetzt irgendwie mit Alkoholismus im Detail beschäftigt. Genau, also und das ist, glaube ich, total wichtig. Also da darf einfach jeder seinen eigenen Weg und sollte seinen ganz eigenen Weg dazu finden und auch nicht in Urteil mit sich selbst oder anderen gehen. Wenn irgendwas davon abweicht und es ist auch alles, erstmal ist es alles ein Prozess und genau, also ja, also das finde ich irgendwie extrem, extrem wichtig. Also nichts ist irgendwie in Stein gemeißelt, weder die Wissenschaft, also gerade die nicht, ja, also die sollte es am wenigsten sein eigentlich von allen Sachen. Und noch irgendwas, was ich sage oder so, ja. Ja. Also nur, dass da jeder gut auf sich schaut, was mit sich resoniert und ja, wie du sagst, auch warum und das vielleicht auch nochmal zu hinterfragen.
Ja, also ich meine, eine zentrale Botschaft von mir wäre ja auch einfach nur zu sagen, also dass ich finde, kein Alkohol zu trinken sollte genauso selten in Frage gestellt werden wie Alkoholkonsum selbst. Und ja, also wünsche mir halt einfach auch, dass ich deshalb jetzt quasi nicht unbedingt quasi mit einem Krankheitsbild konfrontiert werde oder dass es auch nochmal andere Alternativen Möglichkeiten gibt, das zu interpretieren. Also dass es nicht immer unbedingt quasi sozusagen etwas damit zu tun hat, dass man irgendwie ein Problem hatte oder etwas falsch gemacht hatte, sondern dass da wirklich auch gesellschaftliche Dimensionen mitspielen und ja. das find, also, gibt mir zum Beispiel schon sehr viel Halt in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, also zu merken, dass es jetzt schon auch etwas ist, was ich ja teilweise auch gar nicht quasi nur alleine in der Hand habe, sondern da hängt ein ganzer Diskurs dran. Und ja, und ich finde es auch schön, quasi Bücher von anderen zu lesen, zu sehen, wie tief es sich andere damit beschäftigen und da auch ins Gespräch miteinander kommen. Also das ist ja auch eine schöne Seite an Social Media. Also deswegen bin ich wirklich, also falls es so gewirkt hat, als würde ich da jetzt das alles so kritisieren oder es stimmt eigentlich nicht. Also es ist wirklich nur, ich stelle da andere Fragen nochmal dran, weil ich natürlich eine Promotionsarbeit dazu schreibe und dann ist es ein Stück weit Teil der Aufgabe, da sehr genau Begriffe auch zu definieren oder sehr genau auch zu sein. Und manches kann ich noch gar nicht so gut in Worte fassen. Genau. Und das ergibt sich auch viel im Schreiben und im Austausch. Und deswegen genieße ich es auch sehr, dass wir jetzt auch diesen Austausch hatten. Und weil ich lerne daraus ja auch extrem viel auch nochmal im Hinblick darauf, welche Fragen eigentlich interessant sind. Das interessiert mich auch immer sehr. Also was wünschen sich eigentlich andere von diesem Thema? Ich weiß nicht, ob ich das auch noch als Frage so an dich richten kann, aber das ja, also welche Erwartungen eigentlich quasi an eine Forscherin, die sich jetzt gerade damit beschäftigt, halt eigentlich adressiert würde. Also,
ja,
genau.
Ja, danke. Also die Frage jetzt zum Schluss kann ich aus dem Stegreif gar nicht so leicht beantworten auf die Schnelle, aber kann ich damit gerne nochmal, ja. Und ja, danke für all das. Also ich kann das total unterschreiben. Ich denke nicht, dass es irgendwie falsch aufgefasst wird. Also außerdem hast du jetzt auch nochmal erklärt und genau, eine kritische Auseinandersetzung. Ich glaube, jeder weiß, der jetzt bis hierhin auch noch zuhört, was eine kritische Auseinandersetzung, also was das bedeutet irgendwie. Und ja, bin da sehr, sehr happy. Also ich bin auch total dankbar über den Austausch mit dir und habe auch das Gefühl, dass wir da einfach nur ganz viel angekratzt haben. Also das ist irgendwie noch ganz, ganz viel. Also zumindest für mich, also ich kann für dich gar nicht sprechen. Für mich ist es so, ganz, ganz, ganz viele offene Punkte einfach sind und die, genau, wo ich, ja, sehr anregend auf jeden Fall, wo man viel genauer noch hinschauen kann oder einen Standpunkt oder vielleicht auch keinen Standpunkt zu gewinnen kann. Und ja, genau. Also sehr, sehr cool. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und all die Gedankenkraft, die du da rein investierst und die Zeit. Und ja, super, super spannend.
Danke auch dir, also auf jeden Fall über die Einladung. Ich freue mich extrem, dass wir ins Gespräch kommen konnten. Und vielleicht hören wir uns einfach mal wieder, dann wenn ich ein bisschen weiter bin.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das wäre total schön, wenn es dann noch ein Update gibt, vielleicht oder Dinge noch. Ja, das finde ich cool.
Genau. Ja, ich bleibe natürlich an dem Thema dran.
Ja, also. Super. Und wir bleiben in Kontakt. Und tausend Dank für deine Zeit. Wirklich, für mich sehr geehrt. Und genau. Und wünsche dir...
Ich mich auch.
Und wünsche dir ganz viel frohes Schaffen noch bei deiner Promotion.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nochmal herzlichen Dank, Anna, für die ganzen anregenden Gedanken. Und wir werden natürlich Literatur und alle Verweise, die wir so hier gemacht haben, in den Shownotes verlinken für euch. Und ja, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und bis nächste Woche. Fühlt euch umarmt, eure Linda von Sober Art.